für 2 Jahre her. Ich sage trotzdem noch mal kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Lukas Decker. Sophie, meine Frau und ich, wir wohnen in Erlangen, gehen in Herzogenaurach in eine kleine Freikirche. Ich studiere in Erlangen Theologie. Und da drüben sitzt nicht ganz noch mehr Erlangen, aber trotzdem Familie. Also schon Großraum Fränkische Schweiz. Genau. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Tod. Insbesondere machen viele Menschen sich Gedanken um die Umstände ihres Todes. Und der Mehrheit ist dabei wichtig, dass sie keine starken Schmerzen ertragen. Ein zweiter wichtiger Punkt für viele ist, dass sie sich auf ihre Angehörigen verlassen können und dass sie auch eine gute medizinische Versorgung haben. In Deutschland sterben ungefähr im Jahr 1 Million Menschen. Wenn man das runterbricht, also runterrechnet, dann sind das am Tag 2740. Die weiteren Rechnungen auf Stunde und Minute könnt ihr selber jetzt machen. Und trotzdem ist das Sterben, obwohl es so präsent oder so uns alle betrifft, irgendwie kein wirkliches gesellschaftliches Thema, wo offen darüber gesprochen wird, sondern eher ein Tabuthema, ist meine Empfindung. Außer wenn es um die Rente, also die Ränder des Lebens geht, so, also Sterbehilfe und Abtreibung, das wird in den Medien schon diskutiert, aber so das allgemeine, der allgemeine Tod, das ist irgendwie, wird selten thematisiert. Eine Ausnahme dabei bilden noch Christen. Wir reden öfters über den Tod, sowohl den Tod von Jesus, als auch wir denken schon öfters über unser Sterben nach. Aber laut einer Umfrage vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband ist die Mehrheit der Deutschen, und zwar mit 60% im Jahr 2022, der Meinung, dass sich die Gesellschaft zu wenig mit dem Thema Sterben und Tod befasst. 3% sagen, es wird zu viel darüber geredet. 60% sagen, es wird zu wenig darüber geredet. Aber wir wissen, jeder muss mal sterben und Gott sei Dank ist das auch ein Thema, ein zentrales Thema in der Bibel. Und deswegen geht es heute um Tod und Sterben und was kommt danach und auch ums Thema Lob. Singen im Leid, loben, Gott loben im Leid. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, wo es auch darum geht, und eine Geschichte, die voller Begegnungen ist und voller Erlebnissen steckt. Und die wollen wir uns anschauen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass es ganz wichtig ist, Begegnungen mit Jesus, mit Gott zu haben, weil sonst unser Glaube tot ist. Es geht um Johannes 11 in der Geschichte von der Auferweckung von Lazarus, wo mittendrin ein Jesuswort steht, und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir gehen Vers für Vers durch diese Geschichte durch. Einen kurzen Abriss durch Johannes 11. Und schauen uns danach noch die einzelnen Begegnungen von Jesus mit den Personen an. Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Also Lazarus ist krank. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihrem Haar trocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Also, Lazarus ist krank. Maria und Martha lassen Jesus rufen und ihm ausrichten, der Bruder ist krank. Und an der Stelle können wir uns mal fragen, kennen wir noch Geschichten aus der Bibel, Situationen von Jesus, die so ähnlich sind? Matthäus 8, Verse 5 bis 13, der Hauptmann von Kapernaum. Matthäus 8, ein Hauptmann von Kapernaum kommt zu Jesus und bittet ihn, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Schmerzen. Und was macht Jesus jetzt? Wie reagiert Jesus? Vers 13, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Jesus heilt den Knecht von diesem Hauptmann aus der Ferne. Kennen wir noch Geschichten? Johannes 4, ein römischer Beamter aus Kapernaum, wo nicht sein Knecht krank ist, sondern sein Sohn. Johannes 4, Vers 46. Ein römischer Beamter kommt zu Jesus und hat einen kranken Sohn. Und das Kind liegt im Sterben. Und was macht Jesus? Jesus sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus heilt ihn aus der Ferne. Noch eine Geschichte. Ein Name noch. Jairus. Jairus, der Synagogenvorsteher von Kapernaum. Markus 5. Der Synagogenvorsteher kommt zu Jesus und hat eine Tochter, die im Sterben liegt. Und die Tochter stirbt. Und Jesus geht hin zu der Tochter und weckt sie wieder vom Tod auf. Diese Geschichten, die haben Maria und Martha sicherlich gehört von Jesus, die kennen die. Und jetzt schicken sie zu Jesus und sagen, unser Bruder ist krank, bitte komm und heile ihn. Was macht Jesus? Vers 5, Vers 4, als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Und jetzt, als er das hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Also nichts von wegen, ich komme und heile ihn, aber trotzdem die Zusage, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Okay, es geht weiter, die Geschichte nimmt den Lauf und dann lesen wir in Vers 14, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Jüngern, lasst uns mitgehen und mit ihm zu sterben. Als Jesus hinkam, hatte er schon 4 Tage im Grab gelegen. Bethanien war in der Nähe von Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als nun Martha hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. Also Lazarus ist gestorben, Jesus macht sich jetzt doch auf den Weg und Martha kommt Jesus entgegen. Maria bleibt zu Hause sitzen. Da sagte Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Bei Martha ist nichts von wegen, Jesus, du hattest doch gesagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern es bleibt ein tiefes Vertrauen da. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt zu ihm, ich weiß genau, dass er auferstehen wird. Wann? In der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Also Martha weiß, am Ende der Zeit wird ihr Bruder Lazarus auferstehen. Dann geht es weiter, Vers 28, als sie das gesagt hatte, also sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Meister ist da und ruft dich. Als sie das hörte, stand sie schnell auf und kam zu ihm, denn Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm entgegengekommen war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren, sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr und sagten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria nun dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagte zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus kamen die Tränen. Wir werden gleich noch sehen, wie unterschiedlich Martha und Maria Jesus begegnen. Und jetzt geht es noch um die Juden. Vers 36, da sagten die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sagten, konnte er, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht auch verhindern, dass Jesus starb, dass Lazarus starb? Konnte er, der den Knecht des Hauptmanns aus der Ferne geheilt hat, nicht auch verhindern, dass Lazarus starb? Konnte er, der das Kind des römischen Hauptmanns aus der Ferne geheilt hat, nicht auch verhindern, dass Lazarus starb? Konnte er, der die Tochter des Jairus vom Tod auferweckt hat, nicht auch verhindern, dass Lazarus starb? Vers 43. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus an Füßen und Händen, mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm, löst ihn und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Ein kurzer Ausblick noch nach Johannes 12, Vers 3. Da sind die Gruppe wieder zusammen im Haus. Und da heißt es, da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar, seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Also diese Maria ist auch die Maria, die mit dem Salböl Jesu Füße salbt. Schauen wir uns die drei Protagonisten nochmal näher an. Also wir haben drei Geschwister, die leben in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem. Und grundsätzlich kann man sagen, Martha ist so die extrovertierte Initiative, die es beschäftigt. Vielleicht habt ihr die Geschichte aus Lukas 11 auf Lukas 10 vor Augen, wo Jesus zu Maria und Martha nach Hause kommt, zu Besuch. Und Martha ist die ganze Zeit beschäftigt und dient Jesus und kümmert sich ums Essen und spült ab und macht dies und das. Und Maria ist der komplette Gegenpol. Sie sitzt zu Jesu Füßen. Sie hört ihm einfach nur zu. Sie ist die Ruhige. Sie ist die Introvertierte. Sie hört einfach gerne zu. Und über den Charakter von Lazarus wissen wir nicht so viel. Wir wissen, er ist krank und dann tot. Und wir wollen uns heute fragen, was gibt Jesus den dreien mit? Zu Martha. Martha hat ein Haus, das wissen wir aus der Geschichte von Lukas 10. Sie ist beschäftigt, sie ist initiativ und sie vertraut voll und ganz, dass Jesus alles tun kann, was er will. Vers 22. Aber ich weiß auch, sagt sie zu Jesus, dass was immer du von Gott erbittest, das wird dir von Gott gegeben. Und das sagt sie, obwohl sie vorher den Dämpfer bekommen hat, dass Jesus gesagt hat, diese Krankheit führt nicht zum Tode und Lazarus stirbt trotzdem. Vers 24, Martha sagt zu Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird an der Auferstehung am letzten Tage. Das heißt, Martha kennt ihre Bibel. Sie kennt Gottes Wahrheiten. Sie weiß auch, dass Jesus vorher in Johannes 5, Vers 28 und 29 gesagt hat, wundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Sie kennt Gottes Wahrheiten und sie bekennt persönlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vers 27, da sagt sie, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was macht sie noch? Finde ich auch ganz spannend. Sie vermittelt die Begegnung zwischen ihrer Schwester Maria und Jesus. Vers 28, als sie das gesagt hatte, ging sie hin, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Meister ist da und ruft dich. Jetzt kann man sich fragen, ob der Meister wirklich sie gerufen hat, ob Jesus wirklich zu Martha gesagt hat, ich will mal deine Schwester sprechen. Ich glaube, so ist es. Es könnte natürlich auch sein, dass Maria das so aus eigener Faust gemacht hat und gesagt hat, dass Martha das aus eigener Faust gemacht hat und gesagt hat, ich möchte, dass Maria eine Begegnung mit Jesus hat. Und dann geht sie zu ihm und sagt, der will dich sprechen. Wie auch immer, sie ist diejenige, die initiativ zwischen Jesus und ihrer Schwester vermittelt. Und sie sucht aktiv die Begegnung mit Jesus in ihrer Trauer. Vers 20, als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. Sie läuft Jesus aktiv entgegen. Sie traut Jesus zu, dass er ihren Bruder vom Tod bewahren hätte können. Sie vertraut ihm, das haben wir schon gesehen, dass er alles tun kann, was er kann. Sie hat tiefes Vertrauen in ihn, in Jesus, und Jesus belohnt ihren Glauben. Er stellt aber auch große Erwartungen an ihren Glauben. Vers 40 sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also, das ist Martha. Kommen wir zu Maria. Maria, die Ruhige, die gerne zuhört. Wir haben schon so den geistlichen Werdegang von Maria gesehen. Sie sitzt in Lukas 10 zu Jesu Füßen, hört ihm zu. Er lebt jetzt hier in Johannes 11 Jesu Macht und glaubt an ihn. Und dann dient sie Jesus in Johannes 12, indem sie seine Füße einsalbt, einölt. Aber was ist zwischendrin? Zwischendrin kann man sagen, Fragezeichen, ist sie in stummer Resignation? Vers 20, sie bleibt zu Hause sitzen. Was macht Jesus ihr gegenüber? Ich habe schon gesagt, ich bin der Meinung, er ruft sie. Er will ihr begegnen, obwohl sie sich zurückgezogen hat und nicht wie Martha auf ihn zugekommen ist. Also, das ist der Trost für Introvertierte. Jesus begegnet auch introvertierten Menschen, selbst wenn sie sich zurückziehen. Wenn sie nicht von sich aus den ersten Schritt auf Jesus hin machen. Und dann kommt sie zu Jesus in ihrer Trauer und sagt, Herr, also sie redet ihn respektvoll an und sagt auch, dass sie ihm zutraut, dass er ihren Bruder vor dem Tod hätte bewahren können. Also sie sagt fast genau das Gleiche wie ihre Schwester. Und wie reagiert Jesus? Als Jesus sie weinen sah, seufzte er im Geist und betrübte sich. Jesus reagiert mit Mitleid. Maria und Martha sind zusammen ein gutes Team. Lazarus. Wie ist die Begegnung mit Lazarus? Lazarus ist krank und stirbt dann. Warum hat Jesus jetzt die einen aus der Ferne geheilt, die Tochter von Jairus sterben lassen und ist dann hingegangen, um sie aufzuwecken? Warum hat Jesus Lazarus nicht aus der Ferne geheilt, als Maria und Martha zu ihm gekommen sind? Und das, obwohl sie gute Freunde waren. In Vers 5 heißt es, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Ich weiß nicht, ob es sonst in der Bibel ein solches Zeugnis gibt, wo sagt, Jesus hatte jemanden lieb. Vielleicht noch Johannes. Aber das ist ein extra Vers, der ausdrückt, dass die Freunde waren. Eine Antwort auf diese Frage, warum, haben wir in Vers 15, wo Jesus sagt, Lazarus ist gestorben, zu den Jüngern sagt er das, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Und auch zu Martha sagt Jesus, Vers 40, dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen wird, wenn sie glaubt. Jesus zeigt seine Herrlichkeit, zeigt Gottes Herrlichkeit auf unterschiedliche Art und Weise. Den einen heilt er auf dem Krankenbett, die andere weckt er vom Totenbett auf, dem einen Blinden schmiert er Schlamm auf die Augen, den er dann abwaschen soll, den anderen Aussätzigen rührt er einfach nur an. Es gibt kein festes Schema, es gibt keinen Vier-Punkte-Plan zum Gesundwerden, zum Geheiltwerden. Und in Johannes 12, Vers 10 und 11, das finde ich eigentlich wirklich ironisch, heißt es, dass die Hohenpriester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Wegen Lazarus kommen viele zum Glauben und die Folge davon ist, dass die Hohenpriester beschließen, ihn zu töten. Wenn Gott an einem große Wunder tut, dann ist es nicht verwunderlich, wenn man unter Anfechtung steht. Da, wo Gott im Leben eines Menschen etwas von seiner Herrlichkeit zeigt, da ist der Teufel nicht weit entfernt. Und die Ironie hier ist ja, dass Jesus vorher gesagt hat, wer glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Was ist jetzt der Plan von den Hohenpriestern? Töten. Wer glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. also die Hoffnung, wo doch gerade Jesus die Hoffnung im Sterben vermittelt hat. In Matthäus 10 heißt es, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können, fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also für Lazarus muss es eine krasse Begegnung gewesen sein, nach 4 Tagen plötzlich wieder in Leinentüchern aufzuwachen und aus dem Grab zu spazieren. Wir haben keine pauschale biblische Verheißung, dass wir nach unserem Tod 4 Tage wieder von den Toten auferstehen. Oder sonst was, dass wir von Krankheit in dieser Welt geheilt werden. Zum Gebet haben wir die Verheißung, dass wenn wir Gott um etwas bitten, was in seinem Willen ist, er es uns geben wird. 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Zur Krankheit haben wir die Verheißung. Psalm 145, Vers 14 und 18 und 19. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist nahe denen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Und zum Tod haben wir die Verheißung der zukünftigen Auferstehung und des ewigen Lebens. Johannes 5. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Also egal, wie es für uns in unserem Leben endet, es ist ein Happy End. Ob wir krank sind und gesund werden, ob wir krank sind und nicht gesund werden, ob wir krank sind und an der Krankheit sterben werden oder ob wir gesund sind und sterben werden. Römer 8, 28, wir wissen, dass allen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So, jetzt haben wir einen besonderen Gottesdienst heute mit Chor zum Thema Gott loben. Und für uns Christen ist Lobpreis ja ein großes Thema. Ist zu, das Thema zur Ehre Gottes zu leben, das zu tun, was Gott gefällt. Wie ist das jetzt mit Leid und Lob? Mir fällt es schwerer, Gott im Leid zu loben, als im Nichtleid. Und ich glaube, vielen von euch, vielen insgesamt auch. Ich habe letztens eine Predigt gehört, wo ein Prediger davon erzählt hat, dass er eine Zeit lang im Krankenhaus sein musste. Und dort hat er auch mit, und vorher hat er auch mit Gott drüber geredet, dass er Angst davor hat und sich gefragt, was das soll. Und Gott hat ihm beim Bibellesen und durch Impulse gezeigt, eine neue Perspektive geschenkt, hat gesagt, schau mal, du kannst jetzt etwas machen, was du in der Ewigkeit nicht mehr machen kannst. Im Himmel. Du kannst mich jetzt im Leid loben. Im Krankenhaus. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Da wird es keinen Schmerz mehr geben. Das ist jetzt deine Gelegenheit, mich im Leid anzubeten. Mich im Leid zu loben. Also wir haben hier auf der Erde eine Gelegenheit, die wir in Ewigkeit nicht mehr haben. Und ich sage jetzt nicht, dass das leicht ist. Deswegen habe ich auch von dem Prediger geredet, weil er das so erlebt hat. Jesus zeigt anhand von Lazarus zweierlei. Er hat die Macht, in diesem Leben Krankheit, Tod zu besiegen. Er weckt aber auch nicht jeden Verstorbenen direkt vom Tod auf, sonst hätten wir auch ein Platzproblem auf dieser Erde. Aber auch hier zählt, wenn jemand stirbt, wird er weiterleben, wenn er an Jesus glaubt. Und ein zweites, Jesus hat auch die Macht, geistlich tote Menschen zum Leben zu erwecken. Zu frischem Leben. Epheser 2 heißt es, auch uns, die wir tot waren in Sünden, sind mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel in Jesus Christus. Auch geistlich tote Menschen kann Jesus zum Leben erwecken. Und damit kommen wir nochmal zu der nächsten Folie. Ich kann gerade nicht weiterklicken. Zu den Vers 25 bis 26, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Das heißt natürlich nicht, dass wir leiblich nicht mehr sterben. Das ist klar. Aber es heißt, dass wir als Christen dem sogenannten zweiten Tod, also der ewigen Trennung von Gott entgangen sind. Wer an Jesus glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Weil derjenige, der glaubt, hat ewiges Leben nach dem Tod und hat auch ewiges Leben schon vor dem Tod, weil ewiges Leben beginnt ja nicht erst, wenn wir sterben, sondern es beginnt ja an dem Tag, an dem man sich entscheidet, an Jesus zu glauben. Wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Was heißt es jetzt zu glauben? Wir sagen ja auch, ich glaube, morgen wird schönes Wetter, ich glaube, morgen wird es heiß. Glauben Christen an Gott, wie sie glauben, dass morgen schönes Wetter wird? In Jakobus 2, Vers 19 heißt es, dass die Dämonen auch an Gott glauben. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Die Dämonen glauben auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Dämonen glauben auch, dass Jesus am Kreuz die Schuld der Welt getragen hat. Was ist also der Unterschied zwischen Dämonen und uns? Wir vertrauen uns Jesus an. Und wir bekennen mit ganzem Herzen, Jesus, wir gehören zu dir. Du bist unser König und du hast unsere Schuld am Kreuz getragen. Die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Wir glauben und sagen, dass wir auf Gottes Seite stehen und zu ihm gehören. Die Dämonen glauben, dass Jesus am Kreuz die Schuld der Welt getragen hat. Wir glauben, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Die Dämonen sagen nicht, Jesus, du bist unser Herr und Heiland und dir vertrauen wir uns an, dir folgen wir. Wir sagen, Jesus, du bist unser Herr und du hast alles getan. Allein zu dir gehören wir. Das heißt es zu glauben. Und am Ende steht die Frage, Vers 26, die Jesus an Martha stellt, glaubst du das? Dass wer lebt und an mich glaubt, niemals sterben wird. Und jeder, der sagt, ja, das glaube ich, der darf eines Tages im Himmel vor Gottes Thron einstimmen in das Lob, was die vier Tiere und die 24 Ältesten vor dem Thron Gott darbringen. Und mit dieser Bibelstelle ende ich. Dort heißt es, die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallklarer Klarheit. In der Mitte im innersten Kreis um den Thron standen vier mächtige Wesen, die vorne und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes der vier hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Und wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott, Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Und auch wir dürfen, obwohl wir im Leid sind oder ob wir nicht im Leid sind, Gott anbeten, mit Gebeten, mit Liedern, mit unserem Leben. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, du bist groß und du bist herrlich und du bist würdig, dass wir dir Anbetung und Ehre darbringen. Ob wir Leid erleben, ob wir Krankheit erleben oder nicht. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke, Jesus, dass du am Kreuz unsere Schuld getragen hast und wir ewiges Leben haben können. Danke, Jesus, dass du Macht erwiesen hast, auch durch diese Geschichte, durch die Erweckung von Lazarus, dass du den Tod besiegt hast, den leiblichen Tod und den geistlichen Tod. Und wir deswegen uns auch nicht fürchten zu brauchen, weil wir wissen, du trägst uns durch, du bist da und wir dürfen ewig bei dir sein. Amen.